Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So grüßen wir uns Ostermorgen in der Gemeinde. Das soll natürlich auch zu Corona-Zeiten nicht fehlen. Daher, der Herr ist auferstanden. Und virtuell höre ich jetzt von euch, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Da sitzen diese drei Frauen am ersten Wochentag nach dem Sabbat. Vielleicht alleine oder bei ihren Familien. Sie sind verstummt, wirken ängstlich. Während der übliche Rummel zum Wochenstart noch voll im Gange war, wollten sie so gar nicht mehr raus. Die Familien, die Angehörigen und Freunde machten sich Sorgen. Was ist geschehen? Sie müssen etwas Schreckliches erlebt haben. Sie wirken verstört. Trauern sie noch, weil der charismatische Mensch, der Wundertäter, der Mensch, der die Wahrheit klar und unverblümt hervorbrachte, dieser Jesus am Freitag zuvor hingerichtet wurde? Auf einer so grausamen Art und Weise, wie es nur die Römer zustande brachten? Nein, nein, sie waren anders drauf als gestern Abend noch. Trauer und Bestürztheit? Ja, das war gestern schon da, aber heute ist es irgendwie anders. Erst als die Familien sich untereinander unterhielten, wurde klar, diese drei Frauen müssen ein gemeinsames Erlebnis gehabt haben, welches sie in den Grundfesten getroffen haben muss. Nur was war das? Sie sehen fast so aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Man bekommt es gar nicht aus ihnen heraus. Sie schweigen einfach. Erst später, als das Ereignis durch weitere Zeugen bekannt wurde, wagten sie, von dieser unglaublichen Begebenheit zu berichten. Was war geschehen? Wir lesen es in der Bibel im Evangelisten Markus im Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Spezereien, auf dass sie kämen und ihn salbten. Und sehr früh am ersten Wochentage kommen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist, denn er war sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zu Rechten sitzen, angetan mit einem weißen Gewande, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr suchet Jesum, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber gehet hin, saget seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da selbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen aus der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist Ostern. Ostern ist in Verbindung mit Karfreitag der höchste Feiertag der Gemeinde. Und wenn ich den Begriff Gemeinde nutze, dann meine ich nicht den kleinen Verein in Neuerkenschwick, die Christusgemeinschaft in CVJM, sondern alle Menschen, die ernsthafte Nachfolger Jesu Christi auf der gesamten Welt sind. Und da das Christentum ja irgendwie zum Kulturgut des deutschsprachigen Raumes gehört, muss ich wohl niemandem erklären, was wir Ostern feiern. Oder doch? Also wer die Predigt zum Karfreitag von Norbert gehört hat, der hat einen guten Eindruck davon gewonnen, was Karfreitag für uns bedeutet. Warum Jesus diesen Leidensweg aus Liebe für uns gehen musste. Warum er uns nur so von unseren Sünden befreien konnte. Der Vergleich mit der Grubenwehr. Einfach eingängig, gut verständlich und klasse. Wenn wir Karfreitag verstanden haben, dann wissen wir, wo unsere Sünden geblieben sind. Wir lesen es bereits im Alten Testament im Propheten Micha, Kapitel 18, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Die Menschen zur Zeit des Alten Testamentes, also weit vor Christi Geburt, hatten ausschließlich die Hoffnung auf Sündenvergebung durch ein Sündopfer. Jesus ist genau in diese Rolle getreten, um für uns das Sündopfer zu sein. Was die Tiefe des Meeres wirklich bedeutet, konnten die Menschen damals nur erahnen. Heute wissen wir, dass die tiefste Stelle im Meer der Marianengraben ist und etwa 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel liegt. Was dorthin gekommen ist, taucht in der Regel nicht mehr auf. Es ist für alle Zeiten verschwunden. Aber warum Ostern? Wir feiern Jesus. Wir feiern die Person, die auf grausame Art und Weise für uns am Kreuz gestorben ist. Wir feiern den, der seine Voraussagen wahrgemacht hat und am dritten Tag auferstanden ist vom Toten. Das, was nach menschlichen Ermessen, was nach unserer derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen unmöglich ist, vom toten Zustand wieder in den lebendigen hineinzukommen, das, was nach rationalen Maßstäben völlig unmöglich ist, an das glauben wir Christen. Bescheuert, oder? Also ehrlich gesagt wundere ich mich nicht, dass wissenschaftlich orientierte Menschen, die von den Wundern Jesu nicht ergriffen sind, dass die uns Christen für bekloppt erklären. Die nur ein müdes Lächeln dafür übrig haben, wenn wir davon erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Okay, wenn wir es als Sage abtun oder würden wir es als Sage abtun, dass das alles schön von den Jüngern arrangiert wurde, damit die Worte Jesu irgendwie im Nachhinein nicht als falsch und überheblich herausgestellt werden können, ja, dann war Jesus ein charismatischer Mensch, der mit den falschen Leuten angeeckt ist, dafür sterben musste und ähnlich wie Elvis nun weiterlebt. Jo, und dann hätten die Kritiker Verständnis für unseren Glauben. Wenn wir ein bisschen so werden wie Jesus, dann wird die Welt ein wenig schöner. Oh ja, das stimmt. Wenn wir Jesus ähnlicher würden, dann wäre die Welt tatsächlich besser. Die Welt hätte mehr Gerechtigkeit, die Welt hätte mehr Liebe, die Welt hätte mehr Ehrfurcht voreinander und vor allem vor Gott. Das aber, liebe Leute, das ist es nicht, woran wir glauben. Selbst wir Christen schaffen es nicht, so sehr wir uns auch bemühen, Jesus so ähnlich zu werden. Wir sind maximal ein schwacher Abglanz, wenn wir es weit gebracht haben. Schauen wir uns in unserer Gemeinde um, schauen wir uns in den Gemeinden der Welt um. Gibt es dort nie Uneinigkeit? Gibt es dort keine Sünde und viel Gerechtigkeit? Lieben sich alle Menschen dort gleich? Gibt es keine üble Nachrede? Oh oh, ich sage, alles das hat auch in unseren Gemeinden Raum. Also wird die Welt nicht dadurch besser, weil es Christen gibt? Paulus schreibt es in seinem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 15 in den Versen 17 und 19 so. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Es ist also völlig sinnlos, Jesus allein als einen tollen und charismatischen Menschen anzusehen und aus seinen Lehren und aus seinem Handeln eine Lebensphilosophie abzuleiten. Wenn wir uns also darauf beschränken, so sind wir, wie Paulus sagt, die Elendsten unter allen Menschen. Was soll es dann? Warum dann Jesus nachfolgen? Warum ein Christ sein? Paulus schreibt weiter ab Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod kam durch einen Menschen, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir haben ewiges Leben durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist ein Grund zu feiern. Ich mag diesen weisen Spruch. Ich weiß nicht einmal, von wem dieser stammt. Wir Christen sind zwar keine besseren Menschen, aber wir sind besser dran. Ja, wir sind besser dran, weil wir darauf vertrauen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass er nicht nur gestorben ist, sondern so, wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis zum Ausdruck bringen. Und ich bin aus meiner Kindheit gewöhnt, die verschärfte Variante in den Gottesdiensten aufzusagen. Statt hinabgestiegen in das Reich des Todes, war es bei uns der Brauch, niedergefahren zur Hölle zu sagen. Jesus ist demnach nicht nur gestorben, sondern er hat die Hölle durchgemacht. Er hat dort für uns gekämpft und den Sieg errungen. Und das ist die Botschaft zu Ostern. Ostern ist eine Siegesfeier, der Sieg über die Macht der Hölle. Jesus hat den Sieg errungen. Das ist die Freude, die uns heute erfassen soll. Halleluja! Was hat das alles nun mit dem Text zu tun, mit dem ich in die Predigt eingestiegen bin? Da waren drei Frauen, die im Bericht des Markus sogar mit Namen benannt wurden. Diese sind am Sonntagmorgen zum Grab gekommen. Und zu bedenken, der Sonntag war damals der Montag, also der erste Arbeitstag der Woche. Sie wollten sich um eine Leiche kümmern, sie salben. Und irgendwie völlig bekloppt oder voller Hoffnung. Sie wissen, dass zwischen ihnen und der Leiche ein dicker Stein liegt. Und die haben absolut keine Ahnung, wie sie den Stein da wegbekommen sollen. Also ich kenne Frauen, die würden zu so einem Event zumindest einen Mann mitnehmen oder gar nicht erst dorthin gehen. Ist ihr Arbeitstag dann vielleicht nach Feierabend, Augenaufschlag oder bestimmendes Bitten? Je nach Länge der Beziehung, und ein Mann würde sicher mitkommen und beim Steine wegrollen helfen. Nein, diese drei Frauen haben es nicht ausgehalten. Sie suchten die Nähe zu diesen Menschen, auch wenn er tot ist. Aber sie hofften sich irgendwie ein gutes Gefühl, eine letzte Ehrerbietung durch das Einsalben. Die Sehnsucht danach war einfach größer als das Warten können oder größer als der Gedanke über die anstehenden Probleme, die sich durch den Stein ergeben. Warum finden wir in der Bibel eigentlich einen so kritischen Bericht? Drei Frauen machen sich auf, um eine Leiche noch einmal hübsch zu machen. Da kommen sie zum Grab. Der Stein ist beiseite gerollt und drin sitzt ein junger Typ in weißen Klamotten, der ihnen einen großen Schrecken einjagt und ihnen dann erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Und sagt den Frauen dann noch, dass sie es den Jüngern weitererzählen sollen. Diese drei Frauen sind Jesus nicht einmal begegnet oder nicht einmal mehr begegnet. So eine inszenierte Geschichte. Nee, nee. Diese Geschichte bietet also viele Angriffspunkte, sodass dies als Bericht völlig ungeeignet ist. Ich sage nein. Genau das zeigt, dass die Bibel die Wahrheit schreibt. Das zeigt, dass dort nur das steht, was sich tatsächlich und nachweislich zugetragen hat. Es ist eben nichts aufgebauscht, nichts hinzugedichtet. Es wurden eben keine falschen Zeugen benannt, die bezeugen, dass Jesus lebt. Es wurde in diesem Bericht eben nichts geschrieben, was sich nicht zugetragen hat. Markus hat sich nur auf die Fakten konzentriert. Wenn dieser Bericht dazu dienen würde, um Fake News zu verbreiten, dann wäre er anders verfasst worden und die Hauptdarsteller der Geschichte wären sicherlich keine Frauen gewesen. Frauen durften als Zeugen damals nicht vor Gericht auftreten. Es war völlig Schnuppe, was sie gesehen haben. Deren Zeugnis galt einfach nichts. Hätte ich den Vers 9 noch hinzugenommen, so hätten wir von der ersten Begegnung Jesu mit einem Zeugen gehört. Auch wieder eine Frau. Und ausgerechnet die Frauen waren die ersten Zeugen. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass sie generell mehr Worte haben als Männer und daher die Nachrichten schneller verbreiten. Nein, durch die Tatsache, dass dessen Zeugenaussagen nichts galt und die Geschichte so absurd erschien, haben sie sich verängstigt verkrochen. Aus heutiger Sicht sieht alles nicht nach einer Inszenierung aus. Da wären die Jünger sicher schlauer gewesen, wenn sie die Auferstehung nur inszeniert hätten. Sie hätten glaubhafte Zeugen eingesetzt, Zeugen, die sich zudem nicht verkriechen, sondern die Botschaft frei verkünden. Abgesehen davon haben sich die Jünger vor lauter Angst verkrochen. Letzten Endes berichtet die Bibel von vielen Zeugen, die Jesus tatsächlich gesehen haben. Und nicht als Geist, sondern als Mensch aus Fleisch und Blut. Der Jünger Thomas durfte ihn zum Beweis sogar anfassen. Oh ja, Jesus hilft auch dem Zweifler. Aus meiner Sicht eine spannende Begebenheit, die ebenso real wie auch sinnbildlich eine große Aussagekraft hat. Wie oft zermürben wir uns mit den Gedanken, wie uns die Last beseitigt, die auf unserem Wege liegt. Wie oft wollen wir uns auf Menschen verlassen, die uns helfen und bleiben stehen, verkriechen uns und erstarren vor den Sorgen. Lass es uns tun wie diese Frauen, mutig losgehen und darauf vertrauen, dass die Barrieren, die Sorgen im Leben an Macht verlieren. die dann die Macht verlieren, wenn wir uns ihnen nähern. Häufig erleben wir dann, dass diese Hindernisse bereits durch unseren Herrn ausgeräumt wurden. Der Stein der Sorgen ist weggerollt und wir haben freien Zugang. Ja, ein weiterer spannender Aspekt ist vielleicht, dass die Frauen einen klaren Auftrag erhalten haben, die Botschaft zu verbreiten. Sie hatten zudem noch die beste Botschaft der Welt im Gepäck. Jesus lebt und hat den Tod besiegt. Sie hatten eine Botschaft, die so viel Gewicht hatte, dass der Sonntag später zu einem Feiertag wurde. Und was machten sie? Sie verkriechen sich. Wollen nichts sagen. Sie sagten zu niemandem etwas. Sie hatten voll Schiss. Verzagen wir also nicht, wenn es uns selbst auch mal so geht. Wenn wir uns vor Angst verkriechen. Es wird auch andere Zeiten geben, in denen wir uns dann bewähren können. Denn die drei Frauen haben ihre Erlebnisse ganz sicher zu einem anderen Zeitpunkt weitererzählt. Sonst hätten wir heute diesen Bericht darüber nicht in der Bibel. Und die Botschaft der Auferstehung ging dennoch um die Welt, weil es die beste Botschaft dieser Welt ist. Halleluja! Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus lebt. Halleluja. Amen.